Inforadio, das Forum mit Dietmar Ringel.
Aus Kiew kommt die klare Forderung, die Ukraine soll möglichst schnell Mitglied der NATO werden. Doch der Großteil der Mitgliedstaaten reagiert eher verhalten. Was spricht denn für eine Aufnahme ins westliche Militärbündnis? Was spricht dagegen? Welche Signale sind zu erwarten vom bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius? Und welche Auswirkungen könnten die jüngsten Ereignisse in Russland mit der gescheiterten Prigozhin-Revolte haben? Das sind einige Fragen, um die es gehen soll in der nächsten knappen Stunde im Inforadio. Radioforum, zu dem Sie Dietmar Ringel begrüßt, diesmal in Zusammenarbeit mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Meine Gäste sind die Botschafterin Finnlands in Deutschland, Anne Sipiläinen, Martin Erdmann. Er war von 2015 bis 2020 deutscher Botschafter in der Türkei, davor in leitenden Funktionen in der NATO-Zentrale in Brüssel. Serap Güler von der CDU, sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, und der Politikwissenschaftler Professor Johannes Fawig von der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg ist dabei. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Haubach-Saal des Bundespresseamtes. Es wird ja immer noch gerätselt, was da genau passiert ist. Vor zwei Wochen in Russland, als die Söldnertruppe Wagner die Richtung wechselte und dann plötzlich auf Moskau zumarschierte. Auch die NATO-Spitze hat sich mit Bewertungen zurückgehalten. Herr Erdmann, gibt es da mittlerweile ein bisschen mehr Klarheit?
Also ich habe mit großem Interesse all die Talkshows verfolgt und die schriftlichen Stellungnahmen von Experten und Expertinnen zu der Frage, was ist da eigentlich passiert in Russland, in Rostow und in Moskau. Und ich habe beobachtet, dass bei den Stellungnahmen, die man vernehmen konnte, der Konjunktiv eine ganz bedeutende Rolle spielte. Könnte, hätte, könnte sein, wissen wir nicht so genau. Wir blicken nicht hinter die Kulissen und was da nicht alles an Argumenten kam, berechtigterweise, weil wir tun es ja nicht. Wir blicken nicht hinter die Kulissen. Aber wenn ich so die Basislinie der Einlassungen der Expertinnen und Experten betrachte, dann komme ich zu dem Schluss, dass alle der Meinung sind, wir haben es bei dem Gebilde Russland mit einem nuklearen Riesen auf tönernen Füßen zu tun. Ich wiederhole, nuklearer Riese auf tönernen Füßen. Und wir wissen tatsächlich nicht, wer in diesem Lande zurzeit die Prokura hat. Und solange das so ist, und damit ende ich, müssen wir alles tun, um uns vor möglichen Übergriffen zu schützen. Und ich begrüße in dem Zusammenhang die Entscheidung des Bundesverteidigungsministers, eine Dauerstationierung in Litauen anzubieten von 4.000 Soldatinnen und Soldaten.
Frau Güller, aber der Putsch hat einen Tag gedauert und viele sagen, da kann man gar nicht von Putsch reden. Es war eine versuchte Revolte und Putin hatte seine Leute schnell beisammen. Also es gab praktisch im Führungszirkel niemanden, der sich da nach außen gewagt hätte und von dem man auch nur annehmen konnte, der solidarisiert sich mit Prigozhin. Weil Herr Erdmann sagt, Russland steht auf tönernden Füßen, könnte man nicht auch zu der Schlussfolgerung kommen, Putin hat den Laden dann doch im Griff?
Naja, erstens, es war kein Putsch, es war eine Aktion von 36 Stunden tatsächlich, die gefühlt ehrlicherweise viel kürzer waren, weil die Meldung kam, okay, Prigozhin macht sich gerade auf den Weg nach Moskau, und dann kam fast unmittelbar danach die Meldung, er kehrt jetzt um, beziehungsweise er hat die Aktion gestoppt. Ich bin bei Herrn Erdmann, fasse es jetzt mal mit meinen Worten zusammen, wenn es darum geht, Putin nicht zu unterschätzen, im Sinne von, es gab ja auch die Meldungen, das zeigt eigentlich, wie zerrissen seine Führungsmacht mittlerweile ist, dass er nicht mehr so als der einzig wahre starke Mann wahrgenommen wird. Ich würde zur Vorsicht raten, was solche Einschätzungen betrifft tatsächlich. Aber es kann trotzdem nicht sagen, dass sein Führungszirkel zusammensteht. Ich meine, sein stellvertretender Generalstabschef ist jetzt unter Aufsicht und Prigozhin gehörte zu einem seiner engsten Männer. Das war zumindest immer so die Wahrnehmung, die wir von außen hatten. Und ich glaube, es ging hier vor allem, was die Wagner-Truppe und Prigozhin betrifft, um eine persönliche Abrechnung mit dem Verteidigungsminister. Die ist zugunsten des Verteidigungsministers ausgegangen, vorerst, weil sich Prigozhin zurückgezogen hat. Ein bisschen deutet darauf hin, dass Putin jetzt nicht, was Prigozhin betrifft, mit Lukaschenko zusammen, der ja auch zu seinen Verbündeten gehört, Prigozhin sozusagen erstmal Exil gewähren lässt, dass seine Macht nicht ganz uneingeschränkt ist, aber ich wäre trotzdem vorsichtig, wenn es darum geht zu sagen, er hat jetzt extrem an Macht eingebüßt und er ist nicht der einzige starke Mann in Russland. Also ich glaube, mit dieser Bewertung müssen wir tatsächlich ein bisschen zurückhaltend sein.
Frau Sibylle Ennen, wie ist denn dieser Tag für Sie abgelaufen als Botschafterin? Hatten Sie Kontakte in die Heimat? Haben Sie sich da ausgetauscht? Was für Signale aus Helsinki haben Sie da wahrgenommen?
Natürlich haben wir das überall und auch sicherlich in Helsinki sehr genau gefolgt. Aber man kann wohl nicht sagen, dass das eine völlige Überraschung war. So, wir sind immer in Finnland für allerlei Szenarien vorbereitet gewesen. Und ich glaube, in dem Fall muss man auch ganz vorsichtig sein, um das zu analysieren. Wir wissen ja nicht ganz genau, was da passiert ist. Und es gibt noch mehr Fragen als Antworten. Aber ich glaube, was Wichtigste jetzt ist, ist, dass man sieht, dass da gibt es interne Entwicklungen in Russland, wovon wir nicht alles wissen bis jetzt. Und Bereitschaft auch in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten ist sehr wichtig.
Darf ich vielleicht noch einen Zusatz machen? Es gibt auch jene, die es sehr bedauerlich finden, dass dieser Putsch nicht gelungen ist bei uns. Auch damit wäre ich vorsichtig. Es ist nicht so, dass, wenn dieser Putsch gelungen wäre, wir es mit einer milderen Umgangsweise, was die Ukraine betrifft, zu tun hätten. Weil Prigozhin hat diesen Putschversuch unternommen, weil die Vorgehensweise des russischen Militärs in Zustimmung mit dem Präsidenten ihm nicht hart genug ist. Also insofern muss man, glaube ich, auch mit dieser Hoffnung, dass es, oder mit diesem Bedauern sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, da würde ich gleich die Frage an Herrn Favik noch weitergeben. Hatten Sie auch den Eindruck, dass da ein paar sich im Westen schon die Hände gerieben haben? Da könnte es jetzt richtig knallen und ja, dann ist es halt Prigozhin, aber Hauptsache Putin geschwächt.
Also zunächst einmal, denke ich, sind wir gut beraten, den Konjunktiv zu benutzen. Die wesentlichen Vorgänge, denke ich, vollziehen sich in der russischen Politik im Verborgenen. Und das sind vorläufige Bewertungen, die wir jetzt treffen können. Ich bin aber nicht bei Herrn Erdmann, so sehr ich ihn schätze, dass Putin keine Prokura mehr hat. Ich glaube, einstweilen ist es so, dass Putin diesen Machtkampf für sich entschieden hat. Das muss nicht auf Dauer so bleiben, aber wir sollten nicht sozusagen ein Wunschkonzert machen, sondern von den Realitäten ausgehen. Und in diesem Sinne habe ich mich gewundert über die Wahrnehmung im Westen und in Deutschland. Bei einigen schien ja geradezu eine Lust an der Apokalypse vorzuherrschen, dass man sagt, je schwächer Russland ist, desto besser für uns und für die Ukraine. Wenn Russland also zerfällt, dann kommen wir alle gut dabei weg. Ich habe zu denen gehört, die eher nervös waren. Ich denke, dass, wie Erdmann das gesagt hat, eine nukleare Großmacht, in der sich jetzt ganz offenkundig Risse im Herrschaftssystem zeigen, dass das eher Grund für Nervosität ist. Wir haben ohnehin wenig Einfluss darauf, aber wenn ich ein Gefühl beschreiben würde, dann hätte ich Nervosität und nicht Triumph über den denkbaren Zerfall der russischen Macht.
Die Wagner-Leute, also Prigozhins Truppen, haben ja ganz offensichtlich eine entscheidende Rolle auch an der Front gespielt, also in den Berichten zumindest, als es um Bachmut ging, diese heftig umkämpfte Stadt. Da waren es ja offenbar die Wagner-Leute, die da für russisches Vorrücken gesorgt haben. Jetzt ist das erst ein paar Tage her, aber Herr Erdmann, haben Sie den Eindruck, dass die russischen Truppen jetzt geschwächt sind, dadurch, dass die Wagner-Leute dort nicht mehr aktiv sind? Sind die überhaupt weg von der Front? Weiß das jemand?
Also ich jedenfalls nicht. Was wir sehen, ist ein Phänomen, das sich im Deutschen die Nebel des Krieges nennen oder im Englischen the fog of war. Das ist ein etablierter Begriff, der beschreibt, dass man mit dem Kriegsgeschehen von außen nicht vertraut ist oder auch sein kann. Ich sehe immer wieder Journalisten an der vordersten Front berichten und die sagen, also wir sind hier ganz vorne und wir sehen dies und das, aber was hier insgesamt vorgeht, das erschließt sich uns nicht. Übrigens, wenn ich noch darf, möchte ich einen Begriff gerne an dieser Stelle einführen. Wir sprechen immer von Angriffskrieg. Angriffskrieg. Meines Erachtens ist dieser Begriff ein Euphemismus. Was wir nämlich tatsächlich erleben, ist ein russischer Vernichtungsfeldzug gegenüber einer Nation namens Ukraine und ihrer Bevölkerung, bis hin in große Teile der Zivilbevölkerung. Und das Ziel, das sich Putin und Russland gesetzt haben, zusammen mit den Söldnertruppen Wagner und wie sie sonst alle heißen. Wagner ist ja nicht die einzige Söldnertruppe, da gibt es ganz viele Oligarchentruppen. Das Ziel, das die sich offenkundig gesetzt haben, ist, dieses Land von der Landkarte zu wischen. Und deshalb nochmal, es ist kein Angriffskrieg, das ist es auch, aber es ist hauptsächlich ein Vernichtungsfeldzug.
Da würde ich trotzdem gerne nochmal nachfragen, die russischen Kriegsziele, Sie beschreiben das jetzt so definitiv, ist das tatsächlich so? Also woraus entnehmen Sie das? Jetzt stockt ja der russische Vormarsch schon lange, warten die nur darauf, dass sie dann doch noch Kiew einnehmen können, bis Lwów, bis an die polnische Grenze? Oder ist nicht vielleicht abzusehen, dass die Russen sagen, wir bleiben jetzt, wo wir sind?
Auch das wissen wir nicht. Aber woher nehme ich das? Die Stichworte liegen auf der Hand. Butscha, der zerborstene Staudamm, cui bono, wer kann das gewesen sein? Wem nützt das? Ja, wohl nicht den Ukrainern, also haben die Russen den kaputt gemacht mit einem desaströsen Ergebnis für diesen Teil des Landes. Tägliche Angriffe mit Drohnen auf zivile Ziele, jeden Tag, jede Nacht. Ja, was ist das denn anderes als ein Vernichtungsfeldzug?
Trotzdem muss ich noch mal einhaken bei der Frage, wer diesen Staudamm gesprengt hat. Also es gibt durchaus unterschiedliche Kommentare von sehr unterschiedlichen Leuten und die sind nicht alle Putin-nahe. Die sagen, auch da muss man vorsichtig sein, weil ja auch russische Verteidigungsstellungen zum Beispiel auf der jetzt besetzten Seite des Dnieper praktisch weggeschwemmt worden sind. Also frage ich mal in die Runde, würden Sie wirklich so definitiv mitgehen mit dem, Herr Favik, was Herr Erdmann gerade gesagt hat?
Darf ich noch mal einen Punkt machen? Cui bono. Wem nützt es? Und die Antwort lautet, es nützt nicht der Ukraine, denn der Ukraine ist auf diese Weise sehr viel landwirtschaftliche Fläche verloren gegangen auf Jahre. Also die Antwort, die ist nicht verhandelbar vor dem Amtsgericht Wanne-Eickel, sondern die muss nach, sagen wir, menschlichem Ermessen, nach der Frage, wem nützt es, beantwortet werden. Und da ist meines Erachtens die Antwort klar.
Also für mich ist der Begriff Angriffskrieg treffender. Das ist eine präzise, auch völkerrechtlich präzise Bezeichnung. Der Begriff Vernichtungskrieg, ich bin nicht sicher, ob man als Deutscher sozusagen diesen Begriff verwenden soll. Das hat eine andere historische Konnotation. Wichtiger ist aber noch, dass wenn man das tatsächlich als Vernichtungskrieg deutet, wie Herr Erdmann das macht, dann gibt es überhaupt gar keinen Verhandlungsspielraum mit diesem Russland, weil wenn das Ziel tatsächlich wäre, Russlands die Ukraine von der Landkarte zu tilgen, dann kann das Ganze nur in einer massiven russischen Niederlage enden und dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auch im Krieg gegen Russland uns befinden oder irgendwann geraten. Und wenn das so wäre, dann würde ich das gewissermaßen als Analytiker konstatieren. Aber ich glaube auch nicht daran, dass es so ist, sondern ich glaube, die russischen Kriegsziele sind andere. In erster Linie die Vernichtung gewissermaßen der Ukraine als antirussisches Projekt. Und das ist ein Unterschied, ob man die Ukraine vernichten will oder die Ukraine als antirussisches Projekt vernichten will. Beides ist schlimm und inakzeptabel für uns, um das auch klar zu sagen. Aber das Erste bietet zumindest Verhandlungsspielraum, um irgendwann aus diesem Krieg auch wieder rauszukommen. Wenn es ein Vernichtungskrieg ist, Herr Erdmann, dann landen wir im Krieg mit Russland.
Frau Botschafterin.
Ja, ich glaube, es ist wichtig auch zu betonen, dass in EU-Sprache und auch in NATO-Sprache spricht man ja über Angriffskrieg. Das ist ein Krieg, der gegen die Souveränität der Ukraine geht, nicht eine souveräne Staat an der Grenze Russlands zu erlauben. Und da passieren jeden Tag, wie auch hier gesagt, so völkerrechtswidrige Taten, die auch gegen UN-Charta sind. Und deswegen ist es äußerst wichtig, dass auch jetzt Tag pro Tag man Beweise sammelt, dass man dann irgendwann nachher auch die Kriegsverbrechen beweisen kann.
Frau Güller, wir wissen zwar viele Details nicht, das haben wir nun alle in der Runde nochmal betont, aber was wir, glaube ich, einschätzen können, ist, dass die lange angekündigte ukrainische Offensive nicht so vorankommt, wie sich das offenbar die Ukraine selbst vorgestellt hat und die NATO auch nicht. Woran liegt das, dass es nicht so vorangeht? Welche Rolle spielt die NATO? Vielleicht liefert sie zu wenige Waffen. Ukrainische Funktionäre, der Präsident sagt das häufig, auch der Verteidigungsminister Resnikow sagt, die NATO muss mehr liefern, dann wird es schneller vorangehen. Teilen Sie das?
Naja, ich glaube schon, dass da was dran ist, wenn wir gerade auch als Deutschland schneller geliefert hätten. hätte man vieles besser vorbereiten können. Da ist schon was dran. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Man kann aber nicht sagen, dass wir nicht gut geliefert haben. Also vielleicht nicht schnell genug, aber die ukrainische Armee gehört mittlerweile durch die NATO-Lieferungen nach wie vor auf Platz 1 die USA. Danach kommen wir als Deutschland mittlerweile zu den am besten ausgerüsteten Armeen in Europa gehört. Also das ist jetzt auch nicht eine Banalität. Warum kommt diese Offensive, die ja als Frühjahrsoffensive mal angekündigt wurde, dann zur Sommeroffensive wurde und jetzt auch nicht unbedingt mit Erfolgen gekrönt ist? Da kommt es allerdings ein bisschen drauf an, auf welche Seite Sie gerade hören. Also da wird ja auf beiden Seiten viel in den Raum gestreut. Aber einen Grund haben wir gerade schon genannt. Das ist auch unter anderem die Zerstörung des Staudamms, was die Offensive betrifft, dass sie nicht so gestartet ist mit der Vehemenz, die Ukraine vielleicht geplant ist, weil man natürlich die Kräfte auch durch die Zerstörung einfach nochmal umdisponieren musste. Also insofern ist das gar kein banaler Punkt. Und da komme ich wieder zu der Frage, die Herr Erdmann gerade gestellt hat. Wem nützt das? Es ist nicht gesichert, dass Russland dahinter steht, das ist richtig, aber diese Staudammzerstörung hat am meisten den Russen genutzt, hat am meisten Putin genutzt. Und das insofern nur als Verschwörungstheorie oder nur als sozusagen ohne Beweis in den Raum zu tun, so nach dem Motto, ja, das ist nur eine Vermutung. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr als eine Vermutung. Und ich möchte mich jetzt nicht der Begriffsakrobatik hier anschließen, aber ich würde schon sagen, ja, es ist ein Angriffskrieg. Die NATO selbst spricht über einen Angriffskrieg, das ist richtig. Ich war selbst letztes Jahr in Kiew, ich war in Irpin. Und es ist ein Angriffskrieg, zumindest mit ganz, ganz viel Kriegsverbrechen. Und wenn zivile Einrichtungen wie Schulen, wie Krankenhäuser Ziel sind, dann ist es nicht nur ein, in Anführungsstrichen, nur ein Angriffskrieg, da geht es ganz stark um Vernichtung. Also insofern, wie man das später juristisch auslegt, ich bin auch der Meinung, dass am Ende dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern schon am Verhandlungstisch enden wird. Dafür müssen wir die Ukraine aber in die Lage versetzen, mit ausreichend Waffen sich selbst verteidigen zu können, dass Putin merkt, er wird diesen Krieg nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen. Und das ist eigentlich die entscheidende Botschaft.
Herr Favig, gleich jetzt.
Also zur Bewertung der Frühjahrsoffensive. Wir wissen es nicht, wie das ausgeht und niemand hat eine Glaskugel zur Verfügung. Aber ich möchte schon noch darauf hinweisen, dass wir sehr, sehr weitgehende Unterstützung für die Ukraine leisten. Und zwar nicht nur mit Waffenlieferungen, das ist das eine, sondern auch mit Ausbildung von Soldaten in Deutschland. Deutschland ist der größte Ausbilder der ukrainischen Armee. Wir leisten Unterstützung bei der Zielerfassung, bei Aufklärung. Das heißt, wir sind faktisch Kriegspartei. Wir haben Dinge gemacht in den vergangenen Monaten, die ich persönlich nicht für möglich gehalten habe. Man kann sie richtig oder falsch finden, aber wir haben sehr, sehr weitgehend die Ukraine unterstützt. Und das führt ganz offenkundig bisher nicht dazu, dass die Ukraine dabei ist, diesen Krieg zu gewinnen. Das heißt, meine Bewertung der Lage ist eine militärische Pattsituation. Und ich erwarte auch nicht, dass sich strukturell daran was ändert. Es mag kleine und größere Veränderungen an der mehr als 1000 Kilometer langen Front geben. Das heißt, es ist denkbar, dass die Ukraine militärische Erfolge hat. Aber für mich ist nicht wirklich vorstellbar, dass die Ukraine ihre Kriegsziele, die sie aus ihrer Sicht zu Recht definiert, nämlich die sozusagen die Wiedererlangung der vollen Souveränität über das gesamte Territorium inklusive Krim, dass sie das mit militärischen Mitteln erreichen kann. Wir haben militärisch eine Pattsituation. Und die Frage ist, ob diese Pattsituation sich mit unserer Unterstützung ändert oder ob jetzt der Punkt gekommen ist, wo wir ausgehend von dieser Pattsituation eine politisch-diplomatische Initiative brauchen, um diesen Krieg einzufrieren. Ich glaube, der ist im Moment unlösbar. Insofern sollte man das nicht mehr der Erwartungen überfrachten. Die Quadratur des Kreises, die wird absehbar nicht gelingen. Aber was gelingen könnte, ist ein Einfrieren dieses Konfliktes auch, um Schlimmeres zu verhindern, weil wir uns nach wie vor in einer potenziellen Eskalation befinden, die wirklich für alle Beteiligten sehr, sehr übel ausgehen kann. Und Verhandlungen wären in diesem Sinne auch sowas wie präventive Eskalationsverhinderung. Und ich bin dafür, dass wir das mit Energie angehen.
Gebe ich gleich mal weiter an Herrn Erdmann. Ist das der richtige Moment, um da jetzt vielleicht auch Druck zu machen seitens der NATO auf die Ukraine in diesem Pattmoment, wie es Herr Favig beschreibt, Verhandlungen anzustreben?
Also ich drehe die Sache mal um. Wenn es so etwas geben sollte wie ein Verhandlungsfenster, ein Fenster der Gelegenheit für Verhandlungen, dann müsste ja auf der russischen Seite irgendwie so etwas wie ein Fünkchen guter Wille zu sehen sein. Also irgendwie etwas wie ein Angebot einer Feuerpause, ohne dass man gleich von Verhandlungen spricht, aber ein Signal, wir in Moskau haben verstanden, so kann das nicht weitergehen. Und dann wird man auf eine entsprechende Reaktion in Kiew warten. Aber sieht irgendjemand in diesem Saal irgendwie eine Bereitschaft, wie klein sie auch sein mag, auf russischer Seite, einen solchen symbolischen Schritt zu unternehmen? Aber die Antwort lautet nein, Herr Ringel. Die Antwort lautet klar nein. Ich sehe sie nicht. Im Gegenteil, ich höre jeden Morgen, wenn ich das Radio anmache, so und so viele Drohnen auf Kiew heute, so und so viele Krankenhäuser, so und so viele Restaurants, Pizzerien und ich weiß nicht was. Und da fehlt mir das Verständnis dafür, dass viele in unserem Lande den Baldrian einer Verhandlungslösung in die Luft jagen.
Sie sagen Baldrian, andererseits muss man auch sagen, die Ukraine formuliert ja ihre Bereitschaft zum Frieden in Verbindung mit der vollständigen Befreiung ihres Territoriums, was man gut nachvollziehen kann. Aber wenn Sie sagen, es kommt kein Signal aus Russland, wenn also regelmäßig vom Präsidenten Selenskyj und von der gesamten ukrainischen Führung der Plan vorgelegt wird, erst müssen die Russen sich vollständig zurückgezogen haben, und zwar einschließlich der Krim, und dann können wir über Frieden reden. Ist das nicht auch eine Maximalforderung, die zu vehement vertreten wird? Vielleicht Frau Güller.
Ja, aber Sie müssen sich doch mal anschauen, wann diese Maximalforderung kam. Selenskyj war doch am Anfang bereit, auch was die Krim betrifft, da zu einer Lösung mit Putin zu kommen. Die Maximalforderung ist nach Butscha entstanden. Und da muss man, glaube ich, auch sich ein bisschen die innerpolitischen Verhältnisse in der Ukraine anschauen. Selenskyj wäre nicht mehr in der Lage, als ukrainischer Präsident von diesen Maximalforderungen nach Butscha abzurücken. Ich meine, er hat natürlich nach wie vor auch eine innenpolitische Opposition im Land, die der Meinung ist, er ist viel zu soft unterwegs gewesen bis Butscha. Und insofern ist das immer so leicht, als Außenstehende zu sagen, ja, Verhandlungen, Verhandlungen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Herr Wawik diese Position, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann und dass man sofort an den Verhandlungstisch sich setzen soll, vor 9 Monaten auch schon vertreten. So, jetzt kann man sagen, die Offensive bringt nichts. Ja, richtig, aber nochmal, wir haben die Ukraine militärisch in eine Position versetzt, wo sie der russischen Armee durchaus die Stirn bieten kann. Das ist viel wert. Und ich bin ja absolut auch mit ihm, also ich gehe ja auch mit denjenigen d'accord, die sagen, am Ende wird das Ganze über Verhandlungen laufen. Dafür müssen wir die Ukraine aber in die Position versetzen, beziehungsweise in die Position versetzen, dass Russland merkt, und das wiederhole ich hier, dieser Krieg ist für uns nicht auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. So, und ich bin komplett bei Herrn Erdmann. Zu Verhandlungen gehören 2. Ich sehe im Moment auf der anderen Seite niemanden, der bereit wäre, sich mit Selenskyj hinzusetzen und zu verhandeln.
Ich beanspruche für mich, dass ich solidarisch mit der Ukraine bin, aber ich möchte über die Mittel streiten, die richtig sind, diese Solidarität auszuüben. Und da ist mir die Debatte um immer mehr Waffenlieferungen zu eindimensional. Ich finde, man kann genauso solidarisch mit der Ukraine sein, indem man auf politische Lösungen dringt, in dem Sinne, dass dieser Krieg eingefroren werden muss. Weil die Frage ist doch, was die Ukraine langfristig mit dieser eindimensionalen Strategie, mit immer mehr Waffenlieferungen erreichen kann. Kann es wirklich oder ist es wirklich vorstellbar, dass die Russen irgendwann sagen, okay, wir haben verstanden, die Gegenwehr war zu groß, wir ziehen uns jetzt zurück und hissen gewissermaßen die weiße Fahne. Ich erwarte das nicht. Ich erwarte einen langfristigen Abnutzungskrieg, der für beide Seiten desaströs ist, über dem zudem immer noch das Damokelschwert einer Eskalation, nicht zuletzt auch einer nuklearen Eskalation schwebt. Das heißt, Verhandlungen, selbst wenn sie heute aussichtslos erscheinen, sind eine verantwortbare Strategie, um Solidarität mit der Ukraine zu üben. Und immer mehr Waffenlieferungen haben bisher dazu geführt, dass die Ukraine sukzessive zerstört wird. Und wir müssen uns doch überlegen, was sind die strategischen Ziele in diesem Krieg? Und macht es Sinn, für unerreichbare strategische Ziele sich gewissermaßen zu verkämpfen? Oder wäre es nicht klüger, mit politischen Initiativen eine Stabilisierung der Lage hinzubekommen? Und dass Russland im Moment nicht verhandeln will, das ist richtig. Aber es gibt Druck von vielen. Es gibt Druck aus China, es gibt Druck der Afrikanischen Union. Und wenn der Wind in Washington sich dreht, und ich erwarte, dass der Wind in Washington sich spätestens nächstes Jahr im Präsidentschaftswahlkampf dreht, dann glaube ich, kommen wir schneller zu Verhandlungen, als wir uns das heute vorstellen können. Und dann bin ich für früher, besser früher als später, weil das massive Opfer verhindert und einfach eine verantwortlichere politische Strategie wäre, auch wenn es schwer ist.
Weichenstellung in Vilnius ist der Titel des heutigen Inforadio-Forums. Es geht um den bevorstehenden NATO-Gipfel, in dessen Mittelpunkt natürlich der Krieg in der Ukraine steht und die Frage, wie die NATO die Ukraine weiterhin unterstützen will und kann. Aber es geht natürlich auch um die Frage der strategischen Zielsetzung. Also ist es tatsächlich vorstellbar und realistisch, dass die Ukraine mit Unterstützung der NATO die Russen zwingt, alle besetzten Gebiete zu verlassen, einschließlich der Krim? Welche Mittel sind angebracht bei der Unterstützung der Ukraine? All das wird Thema sein in Vilnius und darüber wollen wir jetzt weiter sprechen. Hier im Forum, meine Gäste auf dem Podium sind heute die Botschafterin Finnlands in Deutschland, Anne Sipiläinen, Martin Erdmann. Er war deutscher Botschafter in der Türkei und in leitender Funktion in der NATO-Zentrale in Brüssel. Serap Güler von der CDU, sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und der Politikwissenschaftler Professor Johannes Favig. Herr Favig hat gerade so ein bisschen nochmal beschrieben, welche Eskalationsgefahren dem jetzigen Zustand dieses Krieges innewohnen. Es geht um die Frage, ob der Westen, ob die NATO Kampfflugzeuge liefern soll, vielleicht auch Langstreckenraketen. Die Ukraine sagt ja ganz offen, wir wollen auch mithilfe dieser Waffen die von Russland besetzten Gebiete zurückerobern. Frau Güler, glauben Sie, dass das möglich ist oder doch, wie Herr Favig sagt, innezuhalten, um vielleicht eine Eskalation zu verhindern, die am Ende in einer nuklearen Konfrontation endet?
Ja gut, das Argument galt ja auch schon, als es um die Frage geht, liefern wir Schützenpanzer, liefern wir Kampfpanzer. So, ich weiß, dass das mit den Kampfjets nochmal eine andere Dimension ist. Ich würde diese Frage jetzt aber gar nicht in das Zentrum rücken. Es wird in Vilnius auch darüber beraten werden, richtig. Aber ich will so ein bisschen diese moralische Überhöhung ehrlicherweise runterholen, ganz nach dem Motto, weitere Waffenlieferungen sorgen dafür, dass sich der Krieg verlängert, dass mehr Menschen sterben etc. Wenn wir dieser Argumentation von Anfang an gefolgt wären, müssen wir uns einfach heute die Frage stellen, wo stünde die Ukraine eigentlich heute? Und unter welcher Sklavenherrschaft stünde die Ukraine heute? Und diese Frage müssen wir uns wirklich ernsthaft stellen, weil es wäre ja nicht so, wenn wir die Ukraine nicht mit Waffen ausgestattet hätten, wenn wir ihr Waffen geliefert hätten, dass Russland sich zurückgezogen hätte. Nein, das, was in Butscha, was in Mariupol passiert ist, das wäre im ganzen Land passiert. Und insofern, diejenigen, die sich von Anfang an für schnelle Waffenlieferungen ausgesprochen haben, waren nicht diejenigen, die den Krieg vorangetrieben haben. Dieser Mensch, der das getan hat, hat einen Namen und der heißt Putin. Und nicht diejenigen, die die Ukraine mit Waffen ausstatten wollten, damit sich die Ukraine selbst verteidigen kann. Das ist doch der große Unterschied. Und wenn wir hier über einen Angriffskrieg sprechen, und da sind wir uns ja, glaube ich, hier alle im Podium einig, dann müssen wir doch auf der anderen Seite uns die Frage stellen, was macht eigentlich das Land, das angegriffen wird? Soll es sich einfach angreifen lassen? Soll es sich, sage ich jetzt mal ganz offen, vergewaltigen lassen? So nach dem Motto, dann ist es schneller vorbei. Und genau das wollten wir nicht. Weil wenn wir sagen, und das war gerade so ein bisschen Ihre Frage auch, Herr Ringel, kann die USA nicht diese Verhandlungen erzwingen? Ich meine, ich glaube, da müssen wir uns schon im Klaren drüber sein. Entweder sagen wir, die Ukraine ist ein souveräner Staat und ich habe das Verständnis gehabt, dass wir das alle sagen, alle NATO-Mitglieder, dann fällt diese Entscheidung aber auch der Ukraine zu, wann sie verhandeln möchte und wann nicht und nicht den USA.
Ja, aber ehrlicherweise muss man ja sagen, dass die Ukraine diesen Krieg nur weiterführen kann, wenn die militärische Unterstützung der NATO weiter erfolgt. Und die NATO muss sich bei dem, was sie tut, ja eben auch im Klaren sein, welche Folgen das Ganze haben kann. Und wenn wir eben hören, die Eskalationsgefahr ist groß. Ich habe einen Artikel gelesen von August Pradetto kürzlich. Der ist Professor an der Bundeswehr-Uni in Hamburg und der beschreibt sehr ja, bedrohlich mögliche Eskalationsszenarien eben auch bis hin zur direkten nuklearen Konfrontation, was ja nicht im Interesse der Ukraine und auch nicht der NATO sein kann. Also gehört nicht auch, ich sage das jetzt mal so nüchtern und mit einem gewissen Abstand, Realismus dazu?
Ja, lassen Sie mich das vielleicht mal so beantworten. Der Einzige, der diesen Krieg von heute auf morgen beenden kann, auch der heißt Putin. So, und es ist ja nicht so, dass wenn Sie sagen, die Ukraine, wenn wir aufhören, der Ukraine Waffen zu liefern, ist der Krieg vorbei. Nein, dann ist eigentlich nur klar, dass die Ukraine den Krieg verloren hat. Dann ist aber nicht der Krieg an sich vorbei. So, und darüber müssen wir uns, glaube ich, einfach im Bewusstsein sein, dass nicht die Waffenlieferungen den Krieg verlängern, sondern der Gegenseite eigentlich deutlich machen, dass sein Angriffskrieg nicht von den Verbündeten, nicht vom Bündnis einfach angenommen oder akzeptiert wird. Und dieses Zeichen ist im Sinne des Bündnisses, im Sinne der NATO an diesen Tagen auch entscheidend und absolut wichtig.
Frau Sibylle-Ennen.
Ich teile völlig der Meinung von Frau Güller. Und das ist eigentlich nicht eine Meinung, sondern das ist ein Faktum. Die Ukraine muss sich verteidigen können gegen die Böse. Und das ist Aufgabe für uns alle, darum zu kümmern, dass die Ukraine das tun kann. Und vielleicht eine kleine Sache. Die NATO liefert nicht Waffen an die Ukraine. Ich glaube, da ist ein wichtiger Unterschied. Wir alle tun es freiwillig in Rammstein-Koalition, bilateral. Zum Beispiel Finnland hat so 16 Verteidigungsmaterialpaketen mit schweren Waffen an die Ukraine geliefert, über 1 Milliarde Euro. Und wir sind nicht ein Großmacht. Und wir alle wollen es tun, ganz freiwillig, weil wir sehen, wie äußerst wichtig das ist, nicht nur für die Zukunft der Ukraine, sondern für die Zukunft der Europa und die transatlantische Familie. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass in Vilnius sprechen wir über die Zukunft, so wo die Ukraine in der transatlantischen Familie dann eines Tages gehört.
Das ist gleich das nächste Stichwort, aber ich merke, Herr Favik,
ja, möchte gleich noch was sagen. Also wenn die Strategie, die jetzt hier empfohlen wird, funktionieren würde, dann wäre ich wahrscheinlich sogar dabei. Aber ich bewerte eben die Kräfteverhältnisse anders. Ich glaube, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen werden, relativ bald. Und dann stellt sich spätestens die Frage, was wir denn dann machen? Gehen wir dann mit eigenen Soldaten rein? Fällt dann das letzte Tabu? Ich glaube, die Durchhaltefähigkeit ist auf russischer Seite höher. Und Russland hat die Eskalationsdominanz. Das sind zwei Begriffe, die immer lächerlich gemacht werden in der Diskussion. Aber ich bleibe dabei. Russland hat die höhere Durchhaltefähigkeit und die Eskalationsdominanz. Und wenn das so ist, dann ist der Ukraine nicht damit gedient, dass wir einen Weg fortsetzen, der sichtbar keinen Erfolg gehabt hat. Und ich bezweifle, dass dieser Weg bisher Erfolg gehabt hat. Die Ukraine ist dabei, zerstört zu werden. Sie hat massive Opfer. Die Infrastruktur ist nahezu kaputt. Die Wirtschaft liegt vollkommen am Boden. Das heißt, so zu tun, als ob unser Weg der Unterstützung mit immer mehr Waffenlieferungen Erfolg gehabt hätte, das würde ich bestreiten. Und deswegen, finde ich, sollten wir eine neue Strategie einschlagen. Und die heißt nicht, heute mit Waffenlieferungen komplett aufzuhören. Und ich finde, wir sollten auch unterscheiden zwischen der Möglichkeit, Luftabwehr zu leisten und sozusagen anderen Arten von Waffen. Also niemand will, ich jedenfalls nicht, die Ukraine völlig fallen lassen oder hängen lassen, sondern dosierte Waffenlieferungen und eine politische Strategie, die auf Realismus basiert, die erreichbare Ziele liefert und nicht gewissermaßen bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen und dann in eine Situation zu kommen, wo wir entweder akzeptieren, dass die Ukraine keine Chance mehr hat oder dann doch mit eigenen Soldaten reinzugehen. Beides wäre eine sehr, sehr schlechte Situation. Nochmal, der Gedanke von Verhandlungen, so schwer sie auch sein mögen, ist präventive Eskalationskontrolle. Und die kann in unterschiedliche Richtungen denkbar sein. Und die sind alle schlecht für die Ukraine.
Jetzt kommt vermutlich ein Kontra von Herrn Erdmann.
Ja, ich will nur ein kurzes Fragezeichen hinter die Durchhaltefähigkeit Russlands setzen. Also möglicherweise ist ja diese Durchhaltefähigkeit, dieser angebliche, auch ein Konstrukt des Architekten Potjemkin. Wir wissen nicht, was hinter der Fassade der angeblichen Durchhaltefähigkeit sich tatsächlich verbirgt. Wir sehen, der stellvertretende Generalstabschef ist inhaftiert oder jedenfalls in Gewahrsam genommen. Wir haben gesehen, was der Prigozhin organisiert hat und gemacht hat. Wir kennen nicht die Machtverhältnisse, wir wissen nicht, was die Oligarchen denken, tun werden als nächstes. Also die Durchhaltefähigkeit, die sollten wir nicht als in Stein gemeißelt betrachten.
Frau Güler, die Botschafterin hat vorhin schon ins Spiel gebracht, dass die Ukraine ja in die NATO aufgenommen werden sollte, zumindest perspektivisch, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber die Ukraine sagt ja eigentlich, jetzt und sofort wäre am besten, und das wird ja auch Thema sein in Vilnius. Wir wollen ja auch ein bisschen darauf schauen, wie die NATO sich jetzt sortiert. Das wird möglicherweise sehr spannend in wenigen Tagen. Was glauben Sie, wie wird die Diskussion da laufen in Vilnius? Gibt es die Möglichkeit, dass tatsächlich der Beschluss gefasst wird, schnell die Ukraine aufzunehmen?
Nein. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Mehrheit, also die baltischen Staaten sehen das so, richtig. Finnland, glaube ich, auch eher in die Richtung. Deutschland nicht. Und ich finde es auch richtig. So, wir müssen der Ukraine schon Sicherheitsgarantien bieten. Wir bringen als Unionsfraktion einen Antrag auch ein, wo es um das Gipfeltreffen geht, wo wir auch klar uns dafür aussprechen, dass es einen NATO-Ukraine-Rat beispielsweise geben soll. Also eine engere Anbindung an die NATO, eine engere Zusammenarbeit mit der NATO. Aber alleine durch den Artikel 5, durch die Beistandshilfe, kann die Ukraine im Hier und Jetzt nicht Mitglied werden. Das heißt aber nochmal nicht, dass wir sie enger an die NATO binden müssen, dass wir ihr auch Perspektiven zeigen. Also wir können sie nicht reinlassen, wir können aber auch auf keinen Fall die Tür jetzt, was die NATO betrifft, verschließen. Und wir können ja unserer Verantwortung als NATO gegenüber der Ukraine auch gerecht werden, ohne dass die Ukraine Mitglied wird. Das ist so eine absolut Maximalforderung. Und ich glaube, darunter gibt es noch so vieles und das müssen wir tun. Das, was Herr Botschafter zu Beginn gesagt hat, die Zusage des Verteidigungsministeriums mit einer, des Ministers mit einer Brigade von 4000 Mann fest vor Ort in Litauen stationiert zu sein, also nicht wie am Anfang vom Kanzler erwähnt, rotierend, sondern wirklich mit einer festen Brigade, das ist ein richtiges Zeichen, nicht nur gegenüber den Bündnispartnern und den baltischen Staaten, sondern auch das deutlich macht, wir werden auch unseren NATO-Verpflichtungen gerecht und wir sind uns der Situation, die es im Moment in Europa gibt, durchaus im Klaren.
An diesem Moment würde ich gerne Sie, meine Damen und Herren, hier im Saal mit ins Spiel bringen. Wenn Sie Fragen haben, Meinung äußern möchten, dann können Sie das tun. Das Mikro kommt zu Ihnen.
Klaus Kleffner, ehemals NATO-Mitarbeiter. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Ukraine. Man kann ja beobachten, dass es hier zwei Ebenen gibt, eine taktische und eine strategische. Taktisch kann die Ukraine sich wahrscheinlich verteidigen mit westlicher Hilfe. Strategisch Angriff unmöglich. Das heißt also, es gibt derzeit schon einen Patt. Auch wenn die Ukraine leider Gottes ihre Soldaten in einer Sommeroffensive verschleißt, es bringt ihnen nicht viel. Sie werden auf diese Art und Weise die Russen nicht aus ihrem Land vertreiben können. Bleibt also die strategische Ebene. Und die strategische Ebene kann der Westen mitgestalten. Auf der einen Seite mit militärischer Unterstützung, auf der anderen Seite aber auch alles das, was die Strategie beinhaltet. Das sind politische Ebene, das ist die wirtschaftliche Ebene, das sind Sanktionsebenen. Und hier muss man immer wieder dem strategischen Gegner in diesem Fall deutlich machen, dass er keine Chance hat, den Krieg zu seinen Bedingungen zu gewinnen.
Ja, schönen guten Abend. Danke für die bisherige Diskussion. Ramin Rachel ist mein Name. Ich habe eine Frage an Herrn Warwick. Ich höre ja Ihre Thesen jetzt schon seit einigen Monaten, teilweise mit Unglauben. Mich würde interessieren, von welchem Russland sprechen Sie denn eigentlich, wenn Sie sagen, wir müssen da die Diskussionsforen offen halten? Reden Sie von Putin-Russland oder reden Sie von einem anderen Russland, was dann vielleicht in der Zukunft irgendwann mal als Partner wieder in Frage kommt?
Also die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich gehe von dem Russland aus, wie es sich darstellt. Ich mache kein Wunschdenken, sondern gehe von den Realitäten aus. Und ich habe in der Sicherheitspolitik den klugen Satz verinnerlicht, gehe von deinen Beständen aus und nicht von deinen Parolen. Und wenn wir Parolen sozusagen machen wollen, dann bin ich sofort dabei, dass Russland irgendwie nicht gewinnen darf, dass am besten sozusagen sich Russland vollständig aus der Ukraine zurückziehen soll. Dass ich mir das wünsche, ist doch völlig klar. Nur wir sollten doch den Blick für das Realistische und das Mögliche nicht vollkommen verlieren. Und da habe ich meine Analyse hier und an vielen Stellen geschildert, dass ich eben nicht daran glaube, dass Russland sich zurückziehen wird aus der Ukraine und wir auch nicht die Mittel dafür haben, Russland dazu zu zwingen. Und wenn ich nochmal zu Herrn Döpfner, wenn ich schon das Wort habe, ganz kurz sagen darf, taktisch, strategisch, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang klug die Unterscheidung ist. Ich glaube, wir sollten uns die Ziele, die wir haben, nochmal vergegenwärtigen. Und da haben wir, glaube ich, zwei Ziele, die, denke ich, weitgehend geteilt werden. Das erste Ziel ist, die Ukraine zu unterstützen. Punkt. Das zweite Ziel ist aber, einen Krieg mit Russland zu vermeiden. Auch Punkt. Und wenn beides nicht gleichzeitig zu haben ist, dann müssen wir priorisieren. Und das ist schmerzhaft. Ich würde das zweite Ziel in diesem Sinne dann höher priorisieren als das erste. Am liebsten wären mir beide natürlich, aber wenn wir priorisieren müssen, wäre ich für das zweite.
Ich hätte gerne eine Frage gestellt an Herrn Erdmann. Und zwar ist ja Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher hatten ja auch große Schwierigkeiten in Gesprächen mit Brezhnev und mit Gromyko in den 70er, 80er Jahren. Es gab ja sozusagen schon immer diese Phasen im deutsch-russischen Verhältnis, wo es sehr, sehr schwierig war. Dann kam aber ab 85 Gorbatschow, wo sich das etwas entspannt hat. Ab 89 bei diesem berühmten Besuch von Gorbatschow in Bonn hat sich das nochmal besonders entspannt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir den Russen auch letztendlich mit zu verdanken haben, dass wir die Wiedervereinigung letztendlich realisiert haben, neben den Amerikanern, den Briten, den Franzosen, Briten nicht so sehr. Meine Frage wäre, sehen Sie auf absehbarer Zeit die Möglichkeit, dass wir nochmal so eine Art Tauwetter erleben können, wie wir es ab 85 mit Gorbatschow erlebt haben? Sehen Sie sozusagen da nochmal Veränderungsmöglichkeiten?
Ja, Kristallkugel. Unter den obwaltenden Umständen sehe ich das heute nicht. Zur Sowjetunion gibt es einen großen Unterschied. Der Generalsekretär der KPDSU war keine One-Man-Show, sondern es war jemand, der in einem Politbüro eingerahmt war und kontrolliert wurde. Und wenn der über das Ziel hinausschoss, der Generalsekretär, dann kamen die Altvorder und sagten langsam, ne, mach mal langsam. Das war die Sowjetunion, stabiles administratives System. Und was wir heute erleben, ist ein geschichtsbesessener Putin, der glaubt, er könne eine koloniale Größe Russlands, so wie es in der Sowjetunion existierte, zurückhaben. Und dafür ist ihm alles recht. Er opfert Hunderttausende seiner eigenen Landsleute für diesen Krieg der One-Man-Show. Er lässt Kriegsverbrechen zu, lässt massive Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu. Ich muss das alles nicht wiederholen. Und das alles hat nicht erst jetzt am 24. Februar begonnen, sondern die Sequenz lautet Georgien. Dann kam 2014 Krim und Ostukraine. Dann kam Syrien, dann kam Libyen und jetzt sind wir in Mali. Kurzum, dieses putinsche System nutzt alles, um mit welchen Mitteln auch immer in dieser Welt Unordnung zu schaffen. Und das Ziel ist...
Darf ich kurz dazwischen fragen, was meinen Sie jetzt mit Libyen?
In Libyen ist Russland auch aktiv gewesen.
Bloß wenn wir über Libyen jetzt sprechen, dann müsste man natürlich auch über die Handlungen des Westens sprechen, über die Bombardements, über den Tod Gaddafis und was sich dann in Folge entwickelt hat. Bloß weil Sie jetzt so sagen, ja, also russische Aggression und da ist Libyen praktisch ein Bestandteil. Das halte ich für ein wenig diskussionsbedürftig.
Also in Libyen sind jedenfalls die Russen, sei es Wagner, sei es russische Streitkräfte, aktiv. Und ich wiederhole, Georgien, Krim, Ostukraine, Syrien... Dramatisch in Syrien. Während meiner Zeit, als ich Botschafter in der Türkei war, konnte ich das aus nächster Nähe beobachten. Da hat man schon geübt für 2024 in der Ukraine und in Libyen spielte Russland auch eine Rolle. Wir können gerne ein Sonderseminar veranstalten zum Libyen-Krieg der NATO. Das ist ein interessantes Thema. Damals gab es auch VN-Sicherheitsratsresolutionen und so. Insofern kann man das nicht auf eine Ebene stellen. Also kurzum, um auf die Frage zurückzukommen. Aus heutiger Sicht sehe ich kein vernünftiges Zeitfenster, wo man mit diesem Russland, Herr Warwick, so wie es sich heute darstellt, wieder ins Gespräch kommen kann, aus den genannten Gründen. Und deshalb beantworte ich Ihre Frage mit Nein.
Mein Name ist Peter Herle. Ich begrüße es ausdrücklich, dass hier heute Abend auch dialektisch diskutiert wird und nicht nur eine Meinung, sondern mehrere Meinungen auf dem Podium vertreten sind. Meine Frage geht an die Frau Abgeordnete Güler. Ich selber war als politisch interessierter Mensch doch etwas überrascht über die Ankündigung von 4.000 deutschen Soldaten, dauerhafte Stationierung in Litauen bei der Ankunft des deutschen Verteidigungsministers Anfang letzter Woche. Ich hatte vorher in den Medien kaum was drüber oder nichts gelesen. Der Kanzler hatte sich einmal, glaube ich, in dieser Sache geäußert. Hat denn der Verteidigungsausschuss oder das Parlament da schon mal drüber gesprochen? Denn wir sind ja eine Parlamentsarmee.
Ja, das ist richtig und ein berechtigter Einwand. Nein, also es wird gemunkelt, der Generalinspekteur hat das in Litauen erfahren. Darf ich mich, glaube ich, als Abgeordnete, auch wenn ich ein Mitglied des Verteidigungsausschusses bin, nicht wundern. Die Entscheidung ist richtig, aber die Kommunikation und die Art und Weise, wie sie verkündet wurde, definitiv nicht. Und erst dann nicht, wenn wir über eine Parlamentsarmee sprechen. Darüber können wir auch ein Seminar machen, ob was tatsächlich zutrifft oder nicht. Ist auch nicht immer ganz eindeutig. Insofern, wir waren alle überrascht. Es war eine Reaktion auf den Putschversuch. Also ist jetzt nicht einfach aus heiterem Himmel getroffen. Und strategisch auch sinnvoll, denn das muss ja eben auch eine Botschaft in Vilnius sein.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich hätte zu so vielen irrtümlichen Äußerungen und Stellungnahmen, die nicht auf faktischem Wissen beruhen, Antworten zu geben und Erläuterungen zu geben. Und auf Ihre Rolle, Herr Ringel, Sie sind Moderator und nicht Diskutant mit unterstellenden Fragen. Aber was den Krieg in Russland angeht, Herr Fabik, Sie reden von Fakten, aber ich glaube, es sind Fakten, wie Sie sie wahrnehmen. Es gibt eben andere Wahrnehmungen, zum Beispiel auch über die Validität der Strategie. Die Ukraine hat seit 3 bis 4 Wochen den Angriff eröffnet. Die Hauptkräfte sind noch gar nicht eingesetzt. Wie können Sie denn da sagen, auf militärisch informierter Grundlage, sie hat gar keine Chance. Sie hat davor riesige Teile ihres Territoriums zurückerobert, im letzten Jahr schon. Und hätte sie schon die richtige Ausstattung gehabt, wäre sie noch viel weiter gekommen. Dann hätte es dieses Gemetzel in Bachmut womöglich gar nicht gegeben. Sie ist jetzt dabei, militärisch zu untersuchen, mit großen Verlusten auf beiden Seiten, keine Frage, wo es Schwächen in den Verteidigungssystemen der Ukraine, der Russen gibt und wo sie dann die Masse ihres Stoßes ansetzen können. Das ist keine Frage von Tagen. Man kann also nicht nach 3 Wochen über den Sinn und das Gelingen einer Strategie reden und dann urteilen, dass es keinen Sinn hat. Es kommt darauf an, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie dann, wenn sie ihre Hauptkräfte einsetzt, tatsächlich bis zum Asowschen Meer durchstoßen kann. Das ist die Strategie. Dafür braucht sie vor allem weitreichende Raketen, richtig. Sie braucht vor allem Luftverteidigung. Die gesamte Luftverteidigung ist in den Städten gebunden und müsste eigentlich vorne bei der Truppe sein, weil die Russen die Luftüberlegenheit haben. Sie bräuchte Systeme, mit denen man Kampfhubschrauber abschießen kann, so wie das Prigozhin übrigens gemacht hat. Und sie braucht alle mögliche weitere militärische Unterstützung, um den Gegenoffensive halten, nähren zu können und dann zum Ziel führen zu können. Und bevor sie dann an diesem Stadium noch nicht angekommen ist, wäre ich vorsichtig mit abschließenden Urteilen. Stellen Sie sich mal vor, es ging nicht um die Ukraine, ein Partner der NATO, sondern um das Baltikum. Würden Sie, wenn die Balten keine Chance haben zu überleben, weil die NATO-Verstärkung zu spät kommt, dann auch sagen, ja, lieber Verhandlungen? Es ist ein demokratischer Staat, der überleben will. Und wir als ein Bündnis von Demokratien haben alles zu tun, denn die Ukraine, die ein demokratischer Staat und europäischer Mitglied der Europäischen Union werden wird und will, zu unterstützen, um ihre territoriale Integrität wiederherzustellen.
Mhm.
Herr General Braus, wenn wir uns nicht so lange kennen würden, dann würde ich jetzt polemisch zurückkoffern. Ich mache das mal nicht, ich reiß mich echt zusammen, aber Ihre Einleitung war unverschämt und die kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Sie machen hier Durchhalteparolen wie Verdun 1916, nicht in Ordnung, aber in der Sache,
Moment, das...
Herr Braus, in der Sache ist es ein fundamentaler Unterschied und das brauche ich Ihnen doch nicht zu erklären, ob man NATO-Mitglied ist oder nicht. Das heißt, die Frage, ob wir bereit und in der Lage sind, das Baltikum gegen eine russische Aggression zu unterstützen, ist was völlig anderes, als der Ukraine zu helfen und bei ihrem Selbstbestimmungsrecht sozusagen zu unterstützen. Wenn wir das nicht auseinanderhalten und wenn wir so tun, als ob die Ukraine schon NATO-Mitglied wäre und unser Beistandsversprechen sozusagen für die Ukraine gelten würde, dann begeben wir uns auf eine massiv abschüssige Bahn. Und das entspricht ja auch nicht der Realität. Wir dosieren ja unsere Unterstützung der Ukraine massiv. Wir lassen sie gewissermaßen stellvertretend für uns, für unsere Interessen kämpfen. Und das wird nicht funktionieren, glaube ich. Und im Baltikum wäre das eine völlig andere Lage. Da gilt völlig zu Recht das, was Scholz und andere sagen, dass die NATO und auch die Bundeswehr bereit und in der Lage sein muss, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen. Ob sie das hundertprozentig im Moment kann, ist eine andere Frage. Aber zumindest ist der politische Wille da. Und der politische Wille ist mit Blick auf die Ukraine nicht da. Und das ist gewissermaßen das Halbgare an unserer Strategie.
Das war das RBB 24 Inforadio Forum, heute in Zusammenarbeit mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Auf dem Podium waren dabei die Botschafterin Finnlands in Deutschland, Anne Sipilä-Inen, Martin Erdmann, früherer deutscher Botschafter in der Türkei und in mehreren leitenden Funktionen in der NATO-Zentrale in Brüssel. Dazu Serap Güler von der CDU, sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, und der Politikwissenschaftler Professor Johannes Favig von der Martin-Luther-Universität in Halle. Herzlichen Dank für die Debatte, Ihnen daheim fürs Zuhören und Ihnen hier im Saal für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.